Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hallo euch allen, Katrin Ohlendorf ist heute wieder im Hörsaal. Und mitgebracht habe ich euch einen Vortrag, der richtig Lust macht auf die deutsche Sprache. Das ist unser Thema heute.
Ich fasse es einfach nicht. Die deutsche Sprache verfällt.
Cooles Event.
Das ist voll der Bullshit.
Du, ich schaff's nicht zum Meeting, ich habe noch ein Date.
Ey, krass, ne? Mit meiner Family, die waren alle so unglaublich happy, ne?
Ich brauche noch ein Ticket.
Anglizismen überrennen das Deutsche. Die heutige Jugend kann gar kein Deutsch mehr sprechen.
Laber nicht, du Opfer, ja?
Es gibt eine Horrorsammlung von solchen Aussagen über die deutsche Sprache. Der Gestalt, dass man sich manchmal wundert, dass wenn man aufwacht, sie nicht einfach zusammengestürzt ist. Die Anglizismen sind keine Bedrohung für die Struktur des Deutschen. Das Deutsche hat schon lange die Kraft entwickelt, mit den fremden Bestandteilen produktiv umzugehen.
Der Linguist Peter Eisenberg kämpft für die deutsche Sprache auf seine ganz eigene Weise.
Unsere Sprache ist in der Beziehung nicht bedroht. Sprachloyalität wird systematisch untergraben, wenn man den Deutschen erzählt, dass ihre Sprache nichts tauge und sagt, übermorgen ist sie tot. Es geht bergab mit der deutschen Sprache. Sprachen sind, wie sie sind. Lieben Sie Ihre Sprache. Sie haben keine andere, Sie kriegen keine andere. Keine Sprache ist gut, keine Sprache ist schlecht.
Ja, wir kriegen keine andere und genau deshalb sollten wir sie gefälligst pfleglich behandeln, sagen uns unsere Lehrer, Eltern, Profs und ja, Bastian Sick natürlich. Immer wieder und wieder. Lasst die furchtbaren Anglizismen weg, verwechselt Dativ und Genitiv nicht und so weiter, ihr kennt das. Ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es gruselig, wenn ich zum Beispiel Kinder treffe, die überhaupt keine Adjektive mehr haben, um zu beschreiben, was schön ist. Und wenn ich sowas höre wie, ja, also beim Kickoff-Meeting hat er ganz klar gemacht, wo unsere Milestones sind, da kriege ich auch Gänsehaut. Auf der anderen Seite benutze ich Begriffe wie Social Media oder Homepage natürlich völlig selbstverständlich. Ja, ist das so schlimm, fragt man sich. Richten wir unsere Sprache wirklich zugrunde? Peter Eisenberg ist auch ein Professor und Linguist noch dazu. Ja, und auch nicht mehr gerade jugendlich, wenn ich das mal so sagen darf. Und er hat sich in vielen Gremien für das Deutsche engagiert. Unter anderem saß er im Rat für deutsche Rechtschreibung. Und er hat eine Menge Auszeichnungen für seine Arbeit bekommen. Den Dudenpreis zum Beispiel. Ja, da bleiben kaum noch Fragen offen, finde ich. Und trotzdem ist Peter Eisenberg ziemlich entspannt, was den Zustand unserer Sprache angeht. Um nicht zu sagen, total relaxed.
Mir liegt eigentlich heute nur daran, Ihnen ein paar Hinweise darauf zu geben, dass es um die deutsche Sprache nicht schlecht bestellt ist, sondern ziemlich gut bestellt ist.
Das waren seine einleitenden Worte bei dem Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden. Den Beweis hat er dann mit Zahlen zur deutschen Sprache und Grammatikbeispielen angetreten, die tatsächlich die Sorge um das Deutsche ein wenig relativieren, finde ich jedenfalls. Zumindest was die Grammatik angeht. Aber hört selbst. Alles, auch Hochdeutsch, wie zukunftsfähig ist unsere Sprache? So war der Titel. Und gehalten hat er den Vortrag auf Einladung der Daimler- und Benz-Stiftung am 1. April 2014 im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum. Peter Eisenberg.
Ich thematisiere drei wichtige Punkte, die nur sehr teilweise etwas miteinander zu tun haben, die aber alle auf demselben Hintergrund gelesen werden können. Ich möchte zunächst einfach einige Zahlen mitteilen, mit ganz wenig Interpretation darüber, wie sich denn unsere Sprache, das Deutsche, unter den Sprachen der Erde ausnimmt. Wenn man ganz äußerlich bleibt und dann im zweiten Schritt will ich noch ein bisschen was sagen über die Stellung des Deutschen in Europa. Sie haben alle schon gehört, dass es ungefähr 6000 Sprachen auf der Erde gibt und dass wir jedes Jahr 50 von ihnen verlieren im Augenblick. Von diesen 6000 Sprachen verfügen etwas mehr als 2000, also 2400 ist die Obergrenze, über die Bibel. Das heißt, viel weniger als die Hälfte dieser Sprachen ist so weit verschriftet, dass man ein solch kompliziertes Buch in sie übersetzen und niederschreiben kann. Sie sehen, wie das geht, es werden jetzt immer weniger. 1200 Sprachen verfügen über ein Wörterbuch. Ein Wörterbuch, das, sagen wir mal, so ungefähr 1000 oder mehr Einträge hat. 800 Sprachen haben Ansätze zum Buchmarkt. Das heißt, in der Sprache geschriebene Bücher werden irgendwie in der Sprachgemeinschaft vertrieben. Das heißt nicht, dass es eine einzige Buchhandlung geben muss. Sie werden irgendwie vertrieben. Ich finde diese Zahl eher erstaunlich hoch. 400 Sprachen gehören nach den Kriterien der UNESCO zu den nicht gefährdeten Sprachen, zu den mittelfristig nicht gefährdeten Sprachen. Es gibt dort ein äußerliches Kriterium über die Zahl der Sprecher. So ungefähr 1,5 Millionen Sprecher, die die Sprache wirklich verwenden, die sie nicht können, sondern die sie verwenden, muss eine Sprache haben. Aber das genügt nicht. Es gibt einige Zusatzkriterien. Die Sprache muss als erste Sprache verwendet werden. Also Mehrsprachigkeit ist ja auf der Erde sehr weit verbreitet. Und wenn eine Sprache zusätzlich noch gekonnt wird, reicht das nicht. Dann ist sie schon gefährdet. Und 400 Sprachen, jetzt sind wir schon bei ungefähr 8% der Sprachen, die es gibt, die nicht gefährdet sind. 350 Sprachen haben 2 oder mehr Grammatiken. Jetzt würde ich gerne auch über diese Grammatiken erzählen, die das Deutsch hat. Sie werden es nicht glauben. Einfacher ist es bei den Wörterbüchern. Das Deutsche verfügt bis 1945 über mehr als 300 Fremdwörterbücher. Ja? Und wir haben 800 Sprachen, die nur ein Wörterbuch haben. Wenn überhaupt, dann eins oder mehr als eins. 300 Sprachen werden im Elementarunterricht verwendet. Das heißt, die werden nicht nur gekonnt, die werden nicht nur gesprochen, sondern sie werden zur Unterrichtung der folgenden Generation in den Elementarschulen zum Unterricht eben verwendet, gelehrt, gesprochen und auch geschrieben. Also diese Sprachen, diese 300 werden alle geschrieben. Nur 100 oder weniger Sprachen werden im tertiären Bildungswesen, das heißt in der sogenannten höheren Bildung, verwendet. Nur ungefähr 100 Sprachen auf der Erde sind Staatssprachen. Das ist auch eine sehr überraschend geringe Zahl. 80 Sprachen oder weniger. Diese Zahlen sind von Experten mühsam ermittelt. Und in dem unteren Bereich hier traut sich niemand, eine genaue Zahl anzugeben. Schon weil sich die Zahl der Sprachen etwa, die im Elementarunterricht verwendet werden oder die über eine Software verfügen, natürlich schnell ändern kann. Aber die Größenordnung ist auf jeden Fall richtig. Es gibt nur 20 Sprachen auf der Erde, die über 90 Millionen Sprecher haben. Die Zahl 90 Millionen ist klar, warum die hier gerade steht. Das ist ungefähr die Anzahl der Sprecher des Deutschen. Und nun kommt etwas ganz Kritisches, was ich dennoch sage. Dieselbe Zahl von Sprachen bezeichnen wir, wenn auch teilweise sehr leise, als Universalsprachen. Bis vor kurzem war es politisch nicht korrekt, überhaupt sowas zu sagen oder Sprachen in bestimmter Hinsicht zu vergleichen. Es ist aber klar, dass die Sprachen aufgrund ihrer Geschichte und aufgrund ihrer Verwendung in einer Sprachgemeinschaft, die sich auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung von Kultur und Technik befindet, andere Verwendungen hat als eine Sprache, sagen wir mal, die im Extremfall nicht verschriftet ist. Ja, das ist ganz klar. Und wenn man sich die Sprachen der Erde daraufhin anguckt, welche von ihnen alles haben, alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, eine entwickelte Literatursprache, eine gesicherte Standardsprache, Soziolekte, Regionalsprachen, eine Wissenschaftssprache und so weiter, Fachsprachen unterschiedlicher Art, dann ist die Zahl der Sprachen relativ gering. Wenn wir Zeit hätten, würde ich gerne über einige, die Ihnen sofort einfallen, diskutieren, ob man sie wirklich in diesem Sinn als Universalsprachen bezeichnen kann. Was man überhaupt sprachlich machen kann, kann man mit einer solchen Sprache, mal abgesehen von dem, was mit ihrer Grammatik und ihrem Vokabular im Sinne der sprachlichen Relativität an Beschränkungen existiert, kann man mit diesen Sprachen auch machen. Und das Deutsche gehört dazu. Es gibt ungefähr ein Dutzend Sprachen, die weltweit gelernt werden. Auch dazu gehört das Deutsche. Und wir sind uns der Tatsache bewusst, wenn wir mit solchen Zahlen operieren, dass wir hier mit Promille rechnen. 12 sind 2 Promille von 6.000 Sprachen. Das heißt, das Deutsche gehört zu den Sprachen, die in dieser Beziehung zu den ausgebautesten, weitläufig verwendeten, vielfältig verwendeten, sicher standardisierten, international gut vernetzten Sprachen gehören, zu denen nur sehr wenige auf dem Globus gehören. Was ich damit erstmal nur sagen möchte, ist, wer sowas sagt, wie etwa Jutta Limbach, die ehemalige Präsidentin des Goethe-Instituts, in ihrem Buch, das sie nach dem Ende dieses Amtes geschrieben hat, ja, wir Deutschen, wir haben es schlecht, der Traum von der Weltsprache ist ausgeträumt. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal davon geträumt, dass das Deutsche eine Weltsprache sein soll oder jemals war? Ich kann nur sagen, gucken Sie sich mal bei einigen unserer Nachbarsprachen die Folgen davon an, dass Sie immer noch davon träumen, dass Ihre Sprache eine Weltsprache ist. Das sind Albträume. Das sind teilweise Albträume. Und in meiner Generation habe ich das nicht erlebt, dass ein erheblicher Teil der deutschen Sprachgemeinschaft davon geträumt hat, dass das Deutsche eine Weltsprache sei. Aber sie ist eine der großen Sprachen und der am weitesten ausgebauten Sprachen. Was die EU betrifft, hier nur einige Fakten. Auch da wird ja viel geredet. Deutsch ist mit Abstand die größte Sprache in der Europäischen Union. Ich bin sehr viel in Frankreich. Wenn ich das dann einfach mal so fallen lasse am Abend, die glauben es mir nicht. Sie glauben es einfach nicht, dass das Deutsche ein Drittel mehr Sprecher hat als das Französische. In der EU. Deutsch ist nach Englisch die größte Lernersprache in der EU, hat das Französische überflügelt. Deutsch ist die Sprache, in die weltweit am meisten übersetzt wird. Also das Deutsche verfügt über eine Übersetzerriege sozusagen, die sich mit jeder anderen auf der Erde messen kann. Das gilt für literarische Übersetzungen genauso wie für wissenschaftliche Übersetzungen, Übersetzungen in der Technik und so weiter. Nach dem Deutschen kommt übrigens an zweiter Stelle mit großem Abstand nicht das Englische, sondern das Spanische. Es gibt keine verlässlichen Zahlen über die Dichte der Medien, der Printmedien, aber das Deutsche gehört auf jeden Fall zu den Sprachen mit der allergrößten Printmediendichte immer noch, mit 15 Millionen Lesern täglich. Nach der Wende waren es mehr, da waren es 18,5 bis 19 Millionen. Und wenn wir uns nicht ein bisschen was überlegen, wird diese Zahl weiter zurückgehen. Aber im Augenblick ist es tatsächlich so, dass wir über dieses riesige Reservoir an Printmedien verfügen. Und im Deutschen werden jährlich über 100.000 Buchtitel veröffentlicht. Wenn man also über eine Sprache spricht und sagt, übermorgen ist sie tot, sie ist vom Englischen überrannt, sie wird von ihren Sprechern nicht geliebt, sie verkommt zur Freizeitsprache, ihr Knochenbau ist bereits faul. Machen wir uns nichts vor. Es geht bergab mit der deutschen Sprache. Das sagt der Nestor der deutschen Journalistenausbildung, der Herr Schneider. Die deutsche Sprache ist in ihrem tiefen Kot beschädigt. Sie hat keine Kraft zur Assimilation. Eine Sprache, die nicht assimilationsfähig für Fremdes ist, ist eine tote Sprache. Das sagt der langjährige Chef des Feuilletons der Zeit. Es gibt eine, also wir verfügen natürlich über sowas, es gibt eine Horrorsammlung von solchen Aussagen über die deutsche Sprache, der Gestalt, dass man sich manchmal wundert, dass wenn man aufwacht, sie nicht einfach zusammengestürzt ist. Ich möchte jetzt doch noch in aller Kürze eigentlich nur um Ihnen die Idee, die ich hier vertrete. Lieben Sie Ihre Sprache. Sie haben keine andere, Sie kriegen keine andere. Und wir müssen uns um Sie kümmern, denn wenn wir uns nicht um Sie kümmern, dann begehen wir eine Sünde, die ihr tatsächlich irgendwann mal schaden kann. Ich komme da nachher noch drauf zu sprechen. Also das Erste sind die Anglizismen. Die Anglizismen sind ja ein Reizthema allererster Güte. Und man liest immer wieder, das Deutsche hat 7000 überflüssige Anglizismen. Die deutsche Grammatik wird durch die Anglizismen zerstört. Die Anglizismen finden sich nicht zurecht in der deutschen Sprache. Wir wissen nicht, ob wir gedownloadet sagen oder downgeloadet. Jetzt fragen Sie sich mal, ob Sie wissen, ob Sie staubgesaugt oder gestaubsaugt sagen müssen oder berggestiegen oder baugespart, gebauspart und so weiter. Das heißt, wir haben es hier mit Problemen zu tun auf diesem Gebiet, die gar nichts mit Anglizismen zu tun haben. Das weiß der Grammatiker. Und er möchte gern, dass alle es wissen und dass alle, so gut wie alle, solchen Unsinn einfach nicht glauben. Das ist eben sprachwissenschaftliche Aufklärung. Und wir haben in Zusammenarbeit mit der Union der Deutschen Wissenschaftsakademien, hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ein großes Projekt gestartet, an dem wir fast 5 Jahre gearbeitet haben, das jetzt im Spätherbst der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Das heißt, erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache, was bedrohlicherweise auch auf den zweiten hinweist, an dem wir uns gerade furchtbare Gedanken machen. Dieser erste Bericht zur Lage der deutschen Sprache geht einigen Thesen über unsere Sprache nach, die in der Öffentlichkeit seit langem vertreten werden. Zu diesen Thesen gehört beispielsweise, dass der Wortschatz des Deutschen immer geringer wird. Zu diesen Thesen gehört, dass die Fremdwörter dem Deutschen schaden. Die jeweils häufigen sind damit gemeint. Ja, früher war es mal das Lateinische, die Latinismen. Dann war es natürlich der Einfluss des Französischen, der ganz furchtbar schädlich war. Heute ist es der Einfluss des Englischen. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht in einem weiteren Teilprojekt, ob das Deutsche, was sein Formenreichtum angeht, ob es verarmt. Und schließlich, ob es im Nominalstil erstarrt. Ich selber habe das Projekt zu den Anglizismen geleitet und möchte Ihnen gern ein paar Fakten mitteilen, wie es um die Anglizismen im Deutschen bestellt ist. Das Deutsche übernimmt Wörter aus dem Englischen in sichtbarer Zahl seit dem 17. Jahrhundert. Mit unterschiedlicher Motivation hat sich die Übernahme verstärkt. Es war zunächst das politische System des Englischen, das uns zum Vorbild gereicht hat. Im 19. Jahrhundert natürlich die Technik. Denken Sie mal an das Eisenbahnwesen, nicht an die Automobiltechnik, aber an das Eisenbahnwesen und an viele weitere Bereiche der Technik wurde viel aus dem Englischen entlehnt, auf interessante Weise über das Französische. Und im 20. Jahrhundert hat sich dann das Englische, Ende des 19. Jahrhunderts war Englisch die Sprache der feinen Leute, hat das Französische auf diesem Gebiet abgelöst, aufgrund der bekannten Probleme zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich. Die Bürger haben ihre Töchter zur Erziehung nach England geschickt. Und dann kam eben die Flut. Wir haben 10 Millionen Textwörter am Anfang des Jahrhunderts, Texte der geschriebenen deutschen Standardsprache. Was ich jetzt sage, gilt alles für die deutsche Standardsprache. Da haben wir schon komplizierte Probleme genug und brauchen uns nicht auf das Gesprochene zu stürzen. Das ist noch wesentlich komplizierter. Also, wir haben 10 Millionen Textwörter des Standarddeutschen am Beginn des 20. Jahrhunderts untersucht und etwas mehr am Ende des 20. Jahrhunderts. Und das rein zahlenmäßige Ergebnis sehen Sie hier. Da, wo steht Lemma, damit sind einfach Wörter gemeint. Ich habe das aus diesem Bericht hier so übernommen, wie es da steht. Da werden einige Fachbegriffe verwendet, die aber nicht beunruhigend sind. Also Lemma sind die Wörter. Erste Zeitscheibe heißt das um 1900. Sehen Sie, wenn Sie die addieren, kommen ungefähr die linke Spalte 1300 Anglizismen raus, die wir da finden. Unter diesen 10 Millionen, unter dieser Menge der Wörter in diesen 10 Millionen Textwörtern. Ein Jahrhundert später, sehen Sie, dritte Zeitscheibe heißt es hier, hat sich die Zahl verzehnfacht. Die Zahl hat sich verzehnfacht. Das heißt, wir haben weit über 13.000 Anglizismen in diesen Texten gefunden. Das ist ungefähr auch das, was man sich so im Allgemeinen vorstellt. Man muss eine solche Tabelle aber lesen. Wenn man sie liest, richtig liest, dann sieht man, dass von den 1300 um 1900 nur drei mehr als 200 Mal vorkommen und nur fünf ungefähr 200 und nur 11 um die 100. Ja? Das heißt, die Zahl der Wörter, die viel verwendet wurden, ist sehr, sehr gering. Nicht weniger als 833 sind genau einmal verwendet worden. Und dasselbe Bild ergibt sich zu Ende des Jahrhunderts. Die Zahl der Anglizismen, die häufig vorkommen, ist nach wie vor sehr gering. Wenn wir nicht Texte nehmen, das ist ein weiterer Punkt, der in der Anglizismendebatte eine große Rolle spielt, wenn wir nicht Texte nehmen, in denen wir eine Häufung von Anglizismen zu erwarten haben. Ne? Also schönes Beispiel, zieht immer. Der Spiegel bringt ja alle paar Jahre ein Heft über den Verfall des Deutschen und schreibt dann über die Anglizismen einen großen Horrorbericht. Und wir wissen natürlich, dass sich die Anglizismen im Spiegel weit über die Durchschnittstexte des Geschriebenen hinaus sehr dicht finden. Das ist erhoben worden. Und wenn man das dem Spiegel sagt, dann ist er beleidigt. Es hat aber keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, nach den Texten zu suchen, in denen die Anglizismen gehäuft sind, und sich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, das Deutsche ist bedroht. Der Spiegel, die Sprache des Spiegel, ist ja mehrfach genau untersucht worden. Die Sprache des Spiegel, das heißt eben wirklich des Spiegel und nicht des Spiegels, wie Herr Sick denkt, die Sprache des Spiegel ist nicht identisch mit der Sprache des geschriebenen Deutschen. Das ist eine ganz besondere Ausprägung, über die die Sprachwissenschaft viel zu sagen hat. Nicht nur Gutes. Also, wenn man diese Tabelle richtig liest, sieht es ganz anders aus, als man üblicherweise liest. Jetzt habe ich Ihnen mal hier aus der ersten Zeitscheibe noch eine interessante Zahl hingeschrieben. Sie sehen, das sind also jetzt die Hauptwortarten. Wir entlehnen sowieso nur in den Hauptwortarten, bevor Sie eine Präposition oder eine Konjunktion entlehnen. Da muss schon viel Wasser den Neckar runterfließen. Beim Lateinischen gibt es das, aber beim Englischen gibt es das nicht. Über 90% der Anglizismen sind Substantive. Nur 3% sind Adjektive. Weniger als 2% sind Verben. Was bedeutet das? Warum ist es so wichtig? In der dritten Zeitscheibe ist es auch nicht anders. Es ist deshalb so wichtig, weil die Substantive, was die Grammatik betrifft, ganz andere Eigenschaften haben als die Verben. Nicht nur ganz andere, sondern auch qualitativ ganz andere. Also größere Wortschätze haben ungefähr 60% Substantive. Bei den Anglizismen sind es über 90% und daran hat sich im 20. Jahrhundert auch nichts geändert. Das Substantiv hat die einfachste Grammatik. Das Substantiv hat ein paar Attribute, das hat ein grammatisches Geschlecht und die Anglizismen finden mit traumwandlerischer Sicherheit ihr grammatisches Geschlecht, das sie ja nicht haben, wenn sie hier ankommen, das sie aber haben müssen, sonst können sie nicht mit Artikel verwendet werden. Die Anglizismen werden in die Grammatik der Substantive eingegliedert sozusagen. Die flektieren wie die anderen. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Und das ist bei den Verben um einiges komplizierter, aber die schaffen es auch, wenn es auch manchmal länger dauert. Ich würde Ihnen jetzt wirklich sehr gerne ein bisschen was über diese Integrationsprozesse erzählen. Ja, das ist richtig interessant, wie also so ein Adjektiv recycelt, wie das erst geschrieben wird mit ED hinten. Ne? Das Papier ist recycelt, wie das englische Partizip. Und dann irgendwann wird es flektiert, dann wollen wir sagen, das recycelte Papier. Schon ist das D weg und das T ist da. Ja, das geht mit traumwandlerischer Sicherheit, werden diese, aber das dauert eine Weile. Das dauert eine Weile, bei den Substantiven geht es meistens ganz schnell. Das heißt, über 90% sind grammatisch von vornherein völlig ungefährlich und werden, das ist meine Grundthese hier, die ich in diesem Aufsatz ausfalte. Ich sage Ihnen noch ein paar weitere Hinweise in dieser Beziehung, jetzt nur, damit Sie noch eine andere Seite dieser Sache sehen. Um 1900 waren das die häufigsten Wörter. Das ist jetzt sehr interessant, dass zu vergleichen mit den häufigsten Wörtern am Ende des 20. Jahrhunderts. Da kann man natürlich jetzt, kommt man kulturpolitisch, kulturhistorisch natürlich ins Grübeln. Ne? Vielleicht tun Sie sich das mal an, dass Sie das mit dem Ende des 20. Jahrhunderts vergleichen. Aber Sie können sich ganz gut was vorstellen darunter, warum diese Wörter so häufig sind. Und Sie sehen aber, das häufigste Substantiv kommt tatsächlich weit über 300 Mal vor. Und das häufigste Verb, das wir hier auch gar nicht erwarten, kommt gerade mal 30 Mal vor. Ja, also wir sehen dasselbe. Und so geht es weiter. Gucken Sie mal hier. Wir haben in der ersten Zeitscheibe, wir sehen eine Eigenschaft des Deutschen, die das Deutsche nur mit sehr wenigen Sprachen gemeinsam hat. Wir sehen nämlich die Kraft, die das Deutsche entwickelt bei der Bildung von Komposita, Zusammensetzung. Wir haben ganz wenige Komposita, die wir dem Englischen entnehmen um 1900, sowas wie Self-Made Man oder auch Babysitter gab es schon. Die haben zwei anglizistische Bestandteile. Die weitaus meisten sind sogenannte Hybridformen. Die haben als ersten Bestandteil einen Anglizismus, als zweiten Bestandteil ein klassisches Fremdwort, Jobber-Idee. Ja? Dann gibt es auch das Umgekehrte, Familiendinner. Familie ist ja auch ein Latinismus, Familiendinner. Und als dritte große Gruppe gibt es eben die, die vorne einen Anglizismus haben, hinten ein sogenanntes Kernwort. Das müsste ich Ihnen jetzt auch erklären, was das ist. Das ist der Kernwortschatz, der nun gar nichts Fremdes an sich hat. Ja? Der für das Sprachlernen, für den Sprachgebrauch eine besondere Rolle spielt. Sowas wie Babystuhl. Vorne steht ein Anglizismus oder Codewort. Und dann gibt es das Umgekehrte auch wieder. Geldtrust, Riesenbaby. Das heißt, sofort fällt das Deutsche über die Anglizismen her und nimmt sie in diesen produktiven Prozess auf. Und warum das auch theoretisch so wichtig ist, diese Komposita, diese Zusammensetzung machen die Mehrheit der Anglizismen überhaupt aus. Das heißt, wir wissen schon, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Mehrheit unserer Anglizismen nicht entlehnt. Sie ist nicht entlehnt, sondern sie ist im Deutschen gebildet. Wenn ich das einem der Anglizismenkritiker mal so richtig deutlich erkläre, gerät er vollkommen in Panik. Das will er nicht hören, dass die Mehrheit der Anglizismen gar nicht entlehnt ist, sondern als Wörter im Deutschen gebildet sind. Es gilt übrigens auch für die Latinismen. Das Deutsche entlehnt dem Lateinischen schon lange nichts mehr oder kaum noch etwas. Fast alle neuen Latinismen und Gräzismen auch sind im Deutschen gebildet. Die gab es im Lateinischen gar nicht. Nehmen Sie mal so ein Wort wie Universitätspräsident. Alles fremde Bestandteile und suchen Sie mal so ein Wort im Griechischen oder im Lateinischen. Da werden Sie nichts finden. Das heißt, das Deutsche hat schon lange die Kraft entwickelt, mit den fremden Bestandteilen selber produktiv umzugehen.
Das Deutsche ist also nicht ganz so wehrlos, sagt wenigstens der Linguist und Grammatikforscher Peter Eisenberg. Im heutigen Hörsaal erklärt er, warum aus seiner Sicht unsere Sprache gar nicht so gefährdet ist, wie viele Leute behaupten. Und dafür liefert er im zweiten Teil seines Vortrags auch noch ein paar weitere Beispiele. Und er kommt dann auch noch mal auf die Klage zu sprechen, dass Deutsch als Wissenschaftssprache keine Bedeutung mehr habe. Gleich geht's weiter.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Das ist eine der Erkenntnisse, der ganz wichtigen Erkenntnisse dieser Arbeit. Ich will Ihnen das noch an einem weiteren Beispiel zeigen aus der dritten Zeitscheibe. Das ist jetzt alles in dem großen Papier und auch in dem Buch, was ich über die Fremdwörter geschrieben habe, vor 2 Jahren veröffentlicht. Das Fremdwort im Deutschen heißt der einfache Titel. Das ist da alles im Einzelnen ausgeführt. Aber ich glaube, man kriegt sofort eine Idee, wenn man sich so ein paar schlagende Fakten hier anguckt. Hier ist die dritte Zeitscheibe. Wir haben die Wörter natürlich hin und her gedreht, nach allen möglichen Eigenschaften untersucht. Wie werden sie geschrieben? Wie werden sie ausgesprochen? Wo sind fremde Laute? Wo sind fremde Silben? Ne? Und wo sind fremde Affixe? Hier Suffixe. Und am Ende des 20. Jahrhunderts sind das die häufigsten. Also Damage. Ja, sowas, a Revolution, Statement, ne, die kommen vor. Alle anderen kommen viel weniger vor, aber dann kommen die drei häufigsten. Das ist einmal ing, kidding, und einmal i, baby, und einmal r, Toner, Computer und so weiter. Und Sie sehen, dass diese drei, die wirklich mit Abstand die häufigsten sind, alle sehr nahe Verwandte im deutschen Kernwortschatz haben. Ja? Also I, da haben wir Studi und Hirni und sowas. Mit dem R ist es völlig klar, das ist das gemeinsame historische Erbe. Das kommt aus dem Lateinischen. Das haben viele Sprachen, haben Derivate dieses Arius. Und das Deutsche hat eben Angler und Bäcker. Und die Latinismen haben Ohr und die Anglizismen haben auch dieses R. Etwas mehr möchte ich sagen zu ing, weil man hier sehr schön sieht, dass dieses Suffix inzwischen im Deutschen anders verwendet wird als im Englischen. Es ist angepasst worden. Es hat sehr gute Voraussetzungen dazu. Es ist etymologisch, das heißt historisch verwandt mit ung und verhält sich im Prinzip ganz ähnlich wie ung im Gegenwartsdeutschen, nur dass ung operiert auf heimischen Stämmen, auf Kernstämmen, also Zerstörung, Befreiung. Und dieses ing operiert auf fremden Stämmen. Das ist der einzige Unterschied. Und dann gibt es, ich zeige Ihnen gleich ein paar Gruppen davon, und dann gibt es locker den Übergang von ing zu ung, aber niemals von ung zu ing. Das heißt, wir haben sowas wie Styling und wir finden inzwischen auch Stylung. Aber wir finden niemals sowas wie Störung und Störing. Ja? Wir finden das, aber wo finden wir das? Wir finden das in der Sprache der Jugend. Die haben das begriffen, dass das nicht geht und treiben ihr Spiel damit. Aber wir bewegen uns auf sicherem Boden in der geschriebenen deutschen Standardsprache. Das heißt, wenn Sie jetzt die Bedeutungsgruppen hier mal angucken, ich habe hier dreimal rausgegriffen, dann sehen Sie, dass dieses ing auf anglizistischen Stämmen operiert. Die obere Gruppe bezeichnet Ergebnisse von Vorgängen, die zweite Gruppe bezeichnet Ereignisse und die dritte bezeichnet etwas Konkretes, also Gegenständliches. Man kann das feiner machen und noch andere Gruppen oben drauf setzen, aber Sie sehen bei ung genau dasselbe. Sie sehen genau dieselben Bedeutungsgruppen und im Englischen sind sie nicht so. Im Englischen sind sie teilweise anders und bei vielen Wörtern auf ing wissen wir heute schon gar nicht mehr, wo die herkommen. Nehmen Sie mal, ing ist ja weit verbreitet bei sogenannten Extremsportarten. Slaplining gibt es da sowas. Oder bei Rentnern Airsnapping. Ja. Das interessiert diejenigen, die diese Begriffe bilden, überhaupt nicht, ob es das im Englischen gibt. Und ob Canyoning oder sowas zuerst im Englischen da war oder im Deutschen oder in anderen Sprachen, das ist sehr schwer festzustellen. Es interessiert einfach nicht. Und die höchste Produktivität, die das Englische hat, das englische ing, nämlich der sogenannte Progressiv, der spielt bei den Anglizismen überhaupt keine Rolle. Was wir aber mit ihnen machen, ist weiter etwas, was das Englische gar nicht hat. Wenn wir sowas wie Babysitting haben, dann bilden wir davon den substantivierten Infinitiv. Das kann das Deutsche ganz systematisch machen. Also wir haben Zerstörung, die Zerstörung, aber wir haben auch das Zerstören. Ja, das ist ein sehr produktiver und wichtiger Wortbildungsprozess im Deutschen. Dieses Bilden von substantivierten Infinitiven kann ich Ihnen auch stundenlang drüber erzählen, über den Unterschied zu ung, ist wirklich sehr interessant. Es ist wirklich sehr interessant, glauben Sie es mir. Und wir machen das gnadenlos mit den Anglizismen auch. Das Englische hat das nicht. Das Englische ist auf diesem Gebiet völlig anders strukturiert. Das Englische macht andere Dinge mit dem Infinitiv, die wir auch machen, aber bei den Anglizismen eben nicht. Das heißt, wir ziehen die Wörter auf ing, die ziehen wir in die deutsche Grammatik rein. Wir ziehen sie in die deutsche Grammatik rein und was das Englische hier kann und tut, das interessiert das Deutsche, die deutsche Sprache im Allgemeinen nicht. Immer mit einem Grammatiker sagt niemals nie und er sagt auch niemals immer, sondern er sagt immer nur im Allgemeinen. Es gibt nämlich zu allem Ausnahmen. So viel zu den Anglizismen. die Anglizismen sind keine Bedrohung für die Struktur des Deutschen. Was nicht heißt, das möchte ich wirklich deutlich dazu sagen, dass es keine berechtigte Kritik an der Verwendung von Anglizismen gibt. Ich rede nur über die Sprache. Ich sage, unsere Sprache ist in der Beziehung nicht bedroht. Etwas anderes ist, über den Sprachgebrauch zu sagen. Wenn also Anglizismen in großer Zahl im Bankerwesen dazu verwendet wurde, um die Leute zu verwirren, dann ist es ein schädlicher Gebrauch, der von ihnen gemacht wurde, den man mit allen Mitteln bekämpfen sollte. Und der ganze Globalismus, die ganze Angeberei mit den Global Players und so weiter gehört mindestens zum Teil auch dahin. Die Werbung gehört zum Teil auch dahin und so weiter. Da gibt es natürlich kritikwürdige Verwendung von Anglizismen. Aber diese Wörter, so unverständlich, es gibt übrigens auch wunderbare Kernwörter, die vollkommen unverständlich sind. Ja, das ist, muss man auch immer berücksichtigen. Aber dass diese Wörter unverständlich sind, das ist eine Eigenschaft, die ihnen zugeschrieben wird, die ihnen bewusst, intentional beigegeben wird zu bestimmten kommunikativen Zwecken. Das muss man kritisieren, auch als Sprachwissenschaftler, aber auch als sprachwissenschaftlicher Laie. Ungemütlich werden wir Sprachwissenschaftler erst, wenn so getan wird, als würde die deutsche Sprache daran sterben. Die deutsche Sprache ist vom Lateinischen viel, viel stärker beeinflusst worden als von den Anglizismen. Der strukturelle Einfluss der Anglizismen ist bisher nahe null. Er kann nur mit allergrößter Mühe überhaupt gesehen werden. Ich sage es Ihnen aber nicht wo. Das würde auch wieder zu lange dauern. Es gibt schon so ein bisschen was. Aber bei den Latinismen gibt es ganz viel Einfluss auf die deutsche Grammatik. Denken Sie mal an bestimmte Infinitkonstruktionen wie den ACI und in der Wortbildung. Ein deutsches Kernwort ist zerlegbar im Allgemeinen in einen Stamm und einen Präfix und einen Suffix. Nehmen Sie mal so etwas wie unkindlich. Da haben Sie das freie Morphem Kind. Vorne haben Sie einen Präfix, hinten haben Sie einen Suffix. Jetzt zerlegen Sie mal so einen einfachen Latinismus wie Präsident. Da haben Sie vorne einen Präfix, das heißt Prä, und hinten haben Sie einen Suffix, das heißt End, und in der Mitte haben Sie Sit. Das ist eine Eigenschaft, die nicht zufällig hier ist, sondern das Lateinische verwendet, also die Latinismen des Deutschen, verwendet in großem Umfang sogenannte Konfixe. Das sind Stämme, die eben nicht als Wörter frei rumlaufen. Das ist etwas, was es vorher im Deutschen gar nicht gab. Ein riesiger neuer Zug, den das Lateinische in das Deutsche gebracht hat. Das Englische ist vollkommen harmlos in der Beziehung. Gut, Sie müssen mir nicht zustimmen, aber Sie müssen sich das anhören. Bitte. Jetzt möchte ich noch einige, ganz wenige Sätze über Deutsch als Wissenschaftssprache sagen. Das ist ja auch ein Thema, das die Öffentlichkeit sehr bewegt. Und Sie wissen alle, dass es hier auch interessante Entwicklungen gibt, etwa in der Industrie, was Porsche gemacht hat und was Porsche jetzt macht. Und bei anderen ist es auch so. Das Deutsche war als Wissenschaftssprache eine mächtige Sprache. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, war das Deutsche in vielen wissenschaftlichen Disziplinen lingua franca. Das heißt, es gab weltweit in der Wissenschaft Deutschkenntnisse. Es wurde auf Deutsch publiziert. Es wurde viel auf Deutsch geschrieben. Manche Disziplinen waren vollkommen vom Deutschen beherrscht. Das ist vorbei. Und nun gibt es bei der Diskussion um Deutsch als Wissenschaftssprache eigentlich zwei Diskurszweige. Der eine besteht darin, dass über diesen Verlust an internationaler Bedeutung geklagt wird. Das kann man stundenlang machen. Man kann da sogar ein halbes wissenschaftliches Leben mitfüllen. Aber das ändert nichts. Das andere ist wieder sehr viel ernster. Der andere Diskurszweig behauptet, das Deutsche sei als Wissenschaftssprache schon nicht mehr zu verwenden. Das heißt, dem Deutschen wird die vorhin von mir kurz angedeutete Eigenschaft, Universalsprache zu sein, bereits abgesprochen. Und der konkrete Bezug, der dahinter steht, ist dann die Tatsache, dass wir in vielen Disziplinen schon lexikalische Lücken im Deutschen haben. Also ganz vorne in einigen Disziplinen gibt es Begriffsgebäude, die es nur im Englischen gibt. Ja? Die gibt es weder im Französischen, die gibt es weder im Deutschen. Im Russischen sieht es ein bisschen anders aus. Ist viel zu kompliziert, um darauf einzugehen. Aber das Erste ist, es trifft nicht nur das Deutsche. Es trifft alle vergleichbaren Sprachen. Und das Zweite ist, dass selbst wenn es solche Lücken gibt, das Sprachsystem bisher nicht tangiert ist. Das heißt, das Deutsche hat immer noch die Fähigkeit, alle diese Ausdrücke selbst zu bilden, wenn sie denn gebildet werden sollen. Das sind natürlich zum allergrößten Teil, sind das Fremdwörter, Latinismen, Gräzismen, Polyhexa, Turbo, sonst was, ja, solche Ausdrücke. Aber das Deutsche kann bisher noch alle Begriffe bilden, auch wenn es sie nicht mehr hat. Das ist hier der Punkt, auf den es ankommt. Das deutsche System ist nicht gefährdet. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was können wir machen? Gestern Abend haben wir in der Berlin-Brandenburgischen Akademie zu dritt mit Wolfgang Klein und Sture Ahlén, einem Mitglied der Schwedischen Akademie und der Nobelpreiskommission, zusammengesessen und haben uns darüber unterhalten, ob man in dieser Frage weiterkommt, wenn man im Deutschen ein Sprachgesetz macht. Das Schwedische hat ein Sprachgesetz. Das ist was völlig anderes als die Loi Toubon im Französischen. Und der schwedische Kollege hat gesagt, versucht's doch mal. Ich glaube, dass die deutsche Sprachgemeinschaft, ehrlich gesagt, so traumatisiert ist vom letzten Eingriff des Staates in die deutsche Sprache. Das ist wirklich meine ehrliche Überzeugung, dass wir von einem Sprachgesetz besser die Finger lassen sollen. Vorläufig. Was können wir tun? Diese Kultusministerkonferenz, die könnte doch auch mal etwas Vernünftiges machen. Sie könnte doch auch mal nicht nur den Bologna-Prozess durchsetzen in Deutschland, sondern sie könnte sich doch auch mal zu einer einfachen Maßnahme entschließen, zu einer Empfehlung, der man einen, politisch einen bestimmten Nachdruck geben könnte. Und da schließe ich mich weitgehend an eine Forderung der Rektorenkonferenz an, weitgehend, nicht ganz. Die lautet, so wie es hier steht, während der ersten Phase des Studiums, egal ob das das Vorphysikum ist oder die Zwischenprüfung in den geisteswissenschaftlichen Fächern, egal was es ist, wird die gesamte Lehre an den Universitäten auf Deutsch abgewickelt. Wenn Sie das mal durchbuchstabieren, dann sehen Sie, dass es nur Vorteile hat, dass es nichts kostet und keine Nachteile. Die Muttersprachler finden leichter ins Studium rein. Die Dozenten müssen alle ihre wissenschaftliche Terminologie rückbinden an das Deutsche. Studierende anderer Muttersprache haben Anlass, wenn sie hier das Studium beginnen, Deutsch zu lernen, was ja inzwischen in einigen Teilen der akademischen Ausbildung schon nicht mehr der Fall ist. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit wird wesentlich einfacher. Der wird immer wichtiger. Aus verschiedenen Gründen wird der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit immer wichtiger. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, über das ich gerne mehr sagen würde. Das Deutsche bliebe in allen Disziplinen präsent, wenn auch nicht unbedingt mit dem Vokabular, das die Spitzenforschung irgendwo hinter den Max-Planck-Instituten links rein verwendet oder sowas. Ja. Aber das Deutsche bliebe in allen Disziplinen als Wissenschaftssprache präsent. Und ich finde, das ist so eine Forderung, die man als konkrete Forderung vertreten kann, wenn einem am Deutschen als Wissenschaftssprache gelegen ist, eigentlich auch vertreten muss. Ich habe hier schon mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Gehör gebracht oder zu Gesicht gebracht. Dann ging es gleich los. Das kann die KMK niemals durchsetzen. Also wer die Rechtschreibreform durchsetzen kann und den Bologna-Prozess, der kann das auch, wenn er will. Jedenfalls sollte sich die Wissenschaft und die öffentliche Diskussion in so eine praktische Richtung entwickeln und nicht an der Klagemauer stehen bleiben und über den Verlust des Deutschen an internationaler Verwendung klagen. Im 19. Jahrhundert war es so, das muss man sich immer vor Augen führen. Im 19. Jahrhundert hat sich ganz besonders nach Gründung des Kleindeutschen Reiches die Wissenschaft mit der Technik, mit der Industrie sehr schnell entwickelt. Es wurden die Kaiser-Wilhelm-Institute dann gegründet, die Vorläufer der Max-Planck-Institute und so weiter. Und das Deutsche ist als Wissenschaftssprache im Deutschen Reich aufgeblüht. Und erst danach hat es seine internationale, oder deshalb hat es seine internationale Bedeutung erlangt und nicht etwa umgekehrt. Wir stellen uns mal vor, das Deutsche würde jetzt durch die gute Hand einer Fee, die man sich gar nicht vorstellen kann, richtig, eine internationale Bedeutung erlangen. Das würde ihm als Wissenschaftssprache überhaupt nicht helfen. Wir würden ein Idiom herausbekommen, was mit der Sprache von Helmholtz oder Heisenberg nicht das Geringste zu tun hätte. Ja, das wäre sowas wie Basic Simple English. Und wir würden zu klagen haben darüber, was mit dem Deutschen aufgrund seiner internationalen Verwendung gemacht wird. Das sind so ganz einfache Überlegungen, aber dass wir uns das weiter ansehen, dass bestimmte Kreise der Hochschule hier aus reiner Eitelkeit ein schlechtes Englisch praktizieren an den Universitäten, was auch kein Student so richtig versteht, das finde ich, muss man nicht auf die Dauer hinnehmen. Da kann man sich schon was überlegen. Mein Vorschlag ist das. Was bedeutet diese Maßnahme nicht? Die Wissenschaft würde nicht in die Provinz versinken, in die Provinz Deutschland. Sie koppelt sich in keiner Weise vom internationalen Wissenschaftsbetrieb ab. Das heißt, die Graduierten haben weiter freien Zugang. Wir können natürlich auch im Grundstudium schon fremdsprachige Lehrbücher verwenden, ja, und sowas. Daran wird nicht gerüttelt. Das ist ja nur gut, wenn die Studenten schon von Anfang an französische und chinesische und japanische Lehrbücher zur Kenntnis nehmen. Dagegen sagt ja kein Mensch was. Aber die internationale Stellung der deutschen Wissenschaft würde nicht gefährdet. Sie würde in keiner Weise gefährdet. Der Zugang von Graduierten und jungen Wissenschaftlern zur deutschen Hochschule wird nicht erschwert. Und wir haben eine sehr große Zahl von ausländischen Graduierten, jungen Wissenschaftlern. Und wir haben auch eine wachsende Zahl von Undergraduates, die, wenn sie müssen, sehr schnell dabei sind, das Deutsche zu lernen. Und noch etwas, der Druck zum Erwerb des Englischen wird nicht abgebaut. Die deutsche Sprachgemeinschaft ist wirklich aufgerufen, das Englische besser zu beherrschen. Wir haben auch gestern Abend mit dem schwedischen Kollegen ausführlich darüber gesprochen. In Schweden ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man als Durchschnittssprecher so einigermaßen Englisch spricht, und als akademisch gebildeter Schwedischsprecher spricht man gut Englisch und schreibt auch gut Englisch. Das ist so. Alle kleinen Sprachen in Europa, das Schwedische hat 8,5 Millionen Sprecher, sind auf dem Gebiet besser als das Deutsche. Denken Sie mal an die Niederländer, wie gut die im Durchschnitt Englisch können. Die Dänen, wie gut die Englisch können. Von den Finnen wollen wir gar nicht reden. Unter den großen Sprachen ist es allerdings so, also wenn Sie mal nach Italien gucken oder nach Frankreich, da ist das Deutsche vorn. Unter den großen Sprachen ist das Englische im Deutschen am weitesten verbreitet, aber bei weitem nicht weit genug. Das heißt, das alles nicht, dass wir aufhören, Englisch zu lernen. Gerade wenn wir das Englische beherrschen, können wir uns auch dem Deutschen zuwenden. Und da sind wir auch auf einem guten Weg. So viel also zu diesen beiden Reizthemen. Ich will noch ein paar Bemerkungen machen zum Schluss, die eigentlich nur das fortsetzen, was ich am Anfang gesagt habe. Nur 2, 3 Sätze. Ja, es ist ein sehr hohes Gut, wenn eine Sprache von ihren Sprechern geschätzt wird. Wenn die Sprachloyalität in einer Sprachgemeinschaft entwickelt wird. Und diese Sprachloyalität, die wird systematisch untergraben, wenn man den Deutschen erzählt, dass ihre Sprache nichts tauge, dass sie halt tot sei und dass die Sprecher der jüngeren Generation noch immer traumatisiert sind von der Verwendung des Deutschen im Nationalsozialismus. Alle diese Thesen über das Deutsche werden mit großer Werbe in den Feuilletons nicht nur in irgendwelchen Berliner Lokalblättern, sondern in der Süddeutschen Zeitung, genauso wie in der Frankfurter Allgemeinen und in der Zeit erst recht, werden dort vertreten und sie schaden der deutschen Sprache. Wenn Sie so oft im Ausland gearbeitet haben wie ich und sich dauernd anhören müssen, dass die Romanisten es so gut haben, weil die Franzosen ihre Sprache so lieben und die Germanisten permanent mit schlechten Nachrichten aus Deutschland versorgt werden, dann wird es ihnen schon so ein bisschen unheimlich. Aber das gilt auch für uns hier in Deutschland. Wir haben keine andere Sprache. Keine Sprache ist gut, keine Sprache ist schlecht. Alle Sprachen sind so, wie sie sind. Und das, was man verbessern muss, ist der Sprachgebrauch. Und was man verbessern kann und verbessern sollte, ist die Loyalität der Sprecher mit ihrer Sprache. Ich will gar nicht davon träumen, dass sie das Deutsche lieben. Aber das Deutsche ist schon eine ganz, ganz tolle Sprache. Genauso toll wie das Französische. Und genauso toll wie die eingeborenen Sprachen in Australien. Vielen Dank.
Peter Eisenberg war das, Linguist und Spezialist für die deutsche Grammatik. Ja, jammert nicht so viel über die deutsche Sprache, sagt er. Das schadet ihr mehr als Anglizismen zum Beispiel. Da kann man sicher drüber diskutieren, zum Beispiel bei schöner Musik. Ab 19 Uhr geht es hier nämlich weiter mit Festival. Da haben wir ganz frisch zwei Mitschnitte vom Melt im Programm. Und zwar die Konzerte von The No Twist und Who Made Who. Für den Hörsaal war es das für heute. Genießt den Abend, ich tue es auch. Katrin Ohlendorf hat euch den Hörsaal für heute angerichtet. Bis nächste Woche.
Die Radio Wissen. Hörsaal.